Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid und allen Dingen trotzt und heute mit überlegt, was das wohl heißt, Gottes Liebe zur Welt. Gott und die Welt, das ist ja eine ganz besondere Story. Wir gucken mal gerade, ob wir die Präsentation mit dazu kriegen. Der Carsten ist so nett und macht das eben. Danke dir. Jawohl. Gott und die Welt. Das ist so eine Geschichte und wir versuchen, einen langen Bogen zu schlagen. Raphael sagt es schon, wir haben letztes Jahr schon angefangen, dann kam Advent und Weihnachten dazwischen, da passt es nicht immer. Und jetzt setzen wir das ein bisschen fort. Die ersten zwei Einheiten, was bisher geschah, haben wir gehört. Was war da? Einmal hatten wir überlegt, Gottes Ursprungsidee mit der Welt. Da ging es so ein bisschen um die Schöpfung und wir haben festgestellt, Gottes Ursprungsidee war absolut positiv und sie war weltoffen. Gott schuf sich eine Welt, die ideal ist für Menschen. Ideal für ein Gegenüber, das er gemacht hat, für Verantwortungstragende, die er ins Leben gerufen hat. Und er kreierte dazu einen optimalen Lebensraum, wo es also an nichts fehlte, der geprägt war von Schönheit, von Liebe, Beziehung und von Frieden, also ein wirkliches Paradies. Das war die Ausgangssituation. Und dann folgte, das war die zweite Predigt der Welt, Schmerz. Die Menschheit gab ihr Vertrauen in diesen Gott auf, ja, ein bisschen Halt drauf, ne? Okay. Gab ihr Vertrauen in diesen Gott auf. Die innige Beziehung zwischen Mensch und Gott ging in die Brüche. Wir haben über diesen Sündenfall gesprochen und die Folgen dieses Sündenfalls, die spiegeln sich wieder seither in dieser Welt. Sie sorgen für diese ganze Krise, für die Not, für die Probleme und die Konflikte. Und heute gucken wir ein bisschen drauf, welche Konsequenz jetzt Gott aus diesem Zustand gezogen hat. Also was macht das mit Gott, sagen wir ja heute. Was hat das mit ihm gemacht, dass das so gelaufen ist? Als allmächtiger Gott, einer, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, standen ihm ja sehr, sehr viele Handlungsoptionen offen. Also man könnte sich jetzt verschiedene Szenarien vorstellen, wie Gott darauf reagiert. Und Gott wählte die eine Handlungsoption, mit der vielleicht kaum jemand oder niemand gerechnet hat. Ausgangspunkt heute ist der vielleicht bekannteste Bibelvers des Neuen Testaments. Den kennen wahrscheinlich die meisten. Und ich möchte mit euch versuchen zu verstehen, was Gott getrieben hat, Mensch zu werden. Genau. Und wir lesen es nach der Neues Leben Bibel. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das sind Sätze, ein Auszug aus einem Dialog. Jesus im Gespräch mit einem jüdischen Fachmann, einem jüdischen Theologen, das Ganze bei Nacht. Dieser Mann hieß Nikodemus und es ging um die Frage, wie man als Mensch diese entstandene Distanz zu Gott, diesen Weltschmerz, wie man das überwinden kann. Wie kann also ein Mensch wieder mit Gott in Verbindung treten und in Beziehung? Wie ist das möglich, jetzt nachdem der Mensch sich so sehr von Gott entfremdet hat, so viel Schuld auf sich geladen hat? Wie lässt sich Schuld und Versagen vor Gott also wieder in Ordnung bringen? Und dieser fromme Mann ist geprägt von der Vorstellung seiner Kultur, seiner Religion im Judentum, von dem Alten Testament. Er sieht darin oder sieht das als Möglichkeit, nur indem man strikt das befolgt, was die Bibel sagt. 10 Gebote plus X. In Kombination natürlich mit Opfern, die man für Fehler und Versäumnisse zu leisten hat. Und je gehorsamer ein Mensch ist, je mehr er sich anstrengt, je mehr er also investiert, desto größer sieht Nikodemus als frommer Jude die Chance, von Gott akzeptiert und angenommen zu werden. Nun, Jesus fordert seinen Gesprächspartner zu einem völlig neuen Denkansatz heraus, der für den Nikodemus erstmal völlig irrational klingt. Und er sagt, was soll das? Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also kann er mit Gott eigentlich so nicht in Verbindung treten. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, und der Nikodemus versteht die Welt nicht mehr und sagt, wie bitte? Wie soll das denn gehen? Wie soll denn ein Erwachsener nochmal geboren werden? Wir sind doch keine Hinduisten, die an eine Wiedergeburt im Sinne eines ewig Neugeborenwerdens glauben. Nun, Jesus versucht ihm auf die Sprünge zu helfen. Er sagt, es geht, lieber Nikodemus, um eine völlig neue Persönlichkeit, die auf Gottes rettende und befreiende Kraft zurückgeht. Der Mensch kann das aus eigenen Anstrengungen heraus nicht schaffen. Er kann sich nicht grundlegend ändern oder verbessern. Und alle, die jetzt zum Neujahr vielleicht gute Vorsätze hatten, die können ja mal überprüfen, ob sie die alle eingehalten haben oder ob das inzwischen schon lange wieder Makulatur ist. Aus eigener Kraft kann der Mensch sich nicht verändern, sagt Jesus. Er braucht eine Generalerneuerung, die von außen kommt und die ermöglicht Gott in Form einer Glaubens- und Vertrauensbeziehung. Und was Gott dazu bewogen hat, das überhaupt zu ermöglichen, das drückt dieser ganz bekannte Satz aus Johannes 3,16 aus. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab oder hingab, je nachdem, wie man es übersetzen will. Und damit sind wir bei dem Thema Gott und die Welt an einem ganz zentralen Dreh- und Angelpunkt angekommen. Nämlich diese ganz fundamental wichtige Aussage, Gott liebt diese Welt. Das kennen wir vielleicht alle schon irgendwie und trotzdem ist diese Tatsache, diese Aussage so wenig nachvollziehbar wie die Vorliebe eines Eisbären für die Sahara. Wie kann das denn sein? Also Gott, haben wir gesehen, investiert sein Bestes in die Welt. Er schuf diese Welt und sie gehört ihm. Aber die Menschen missbrauchten all das. Ja? Ihre Verantwortung, sie bezweifelten seine Güte, sie bestritten seine Ehrlichkeit, sie trennten sich von ihm, lebten völlig konträr zu dem, was Gott sich als ein gelingendes Lebensmodell vorstellt. Sie leugnen seine Existenz, sagen, den gibt es überhaupt nicht. Sie vergehen sich an seinen Geschöpfen, misshandeln sie, hören wir heute ständig wieder im Fernsehen, bringen sich gegenseitig um, betreiben Raubbau an der Natur, was zu all den Folgen geführt hat, die wir heute sehen. Und sie führen sich als Herren der Schöpfung auf, obwohl sie doch eigentlich nur Treuhänder sind. Was kann den Urheber dieses Systems veranlassen, diese Welt zu lieben? Die Welt ist doch alles andere als liebenswert, oder? Die Welt, griechisch Kosmos, das Wort kennen wir ja auch, das meint erstmal die gesamte Schöpfung, also alles Sichtbare, was Gott gemacht hat und natürlich auch alles Unsichtbare. Es meint aber auch insbesondere die Menschheit, also fokussiert auf menschliche Geschöpfe, die von Gott ins Leben gerufenen Verantwortungsträger. Gott liebt diese Welt, die, von denen er Respekt und Achtung erwarten könnte. Die ihm Dank schulden und Anerkennung, die nur aufgrund seiner Großzügigkeit überhaupt existieren und leben. Und er erntet alles andere. Er erntet Ignoranz und Kränkungen ohne Ende und Ablehnung. Warum um alles in der Welt, habe ich mich gefragt, liebt Gott diese Welt? Was kann ihn dazu bewegen, etwas Positives für Leute zu empfinden, die mit ihm nichts zu tun haben wollen? Nun, zunächst kann man wohl relativ zweifelsohne feststellen, am Menschen lag das wohl nicht. Also wir sind dafür nicht verantwortlich. Die Menschheit ist nicht liebenswert. denn sie ist vom Virus dieser Sünde durchseucht und verdorben. Dass Gott die Welt liebt, das trifft uns erstmal völlig unverdient und unberechtigt. Also Gottes Liebe muss eine andere Ursache haben. Sie ist nämlich nicht objektbezogen. Sie benötigt keinen Grund oder keinen Auslöser, sondern Gottes Liebe hat ihren Ursprung in ihm selbst. Gottes Liebe ist eine Wesenseigenschaft Gottes. Er liebt aus sich heraus, losgelöst von Anlass oder Begründung. Gott ist Liebe, definiert Johannes später in einer anderen Schrift. Das heißt, wenn Gott liebt, dann muss er dazu weder aufgefordert werden, noch muss er sich dazu irgendwie überwinden. Dass Gott liebt, ist Ausdruck seines Wesens, seiner Persönlichkeit. Das ist nicht eine vorübergehende Eigenschaft, die er zwischendurch mal annimmt. Nein, das ist er. Gott liebt, weil er so ist, wie er ist. Ja, aber spricht die Bibel nicht an vielen Stellen doch auch von Gottes Zorn? Ist Gott nicht heilig und gerecht, der die Schuldigen zur Rechenschaft zieht und als Richter dieser Welt eines Tages Recht sprechen wird? Zeigt sich Gott da nicht von einer völlig anderen Seite? Ja, das tut er. Und darum ist es elementar wichtig zu verstehen, was wirkliche Liebe ist. Denn Liebe schließt Zorn nicht aus, wie manchmal angenommen wird. Stellt euch vor, euer Kind wird in der Schule gemobbt, so richtig von den anderen gestriezt und verleumdet und geärgert und verletzt. Oder es ist sogar Opfer von Missbrauch von irgendeinem Menschen, der dieses Kind seelisch oder sexuell missbraucht. Sollte da ein Elternteil oder die Eltern nicht zornig sein? Natürlich. Es ist sogar ein ausgesprochenes Indiz für Liebe, wenn Eltern sich leidenschaftlich um das Wohl ihres Kindes sorgen und kümmern. Gottes heiliger Zorn richtet sich also gegen alles, was seinen geliebten Menschen schadet. Gegen Sünde, gegen Tod, gegen Teufel, gegen Missbrauch, gegen Gewalt und gegen Untreue. Da hat Gott was dagegen, und zwar sehr viel. Er ist gegen Untreue und gegen Vernachlässigung. Gott liebt diese Welt, und das zeigt sich auch in seinem Zorn auf die Sünde. Vielleicht rührt daher manchmal unsere Skepsis, ob Gott uns wirklich und so ganz ehrlich liebt. Weil wir uns oft nur eine anlassbezogene Liebe vorstellen können. Weil wir nicht glauben können, dass uns jemand Liebe entgegenbringt, ohne dass wir etwas dafür tun. Das fällt uns oft schwer zu verstehen. Gottes Liebe ist aber genau so. Sie existierte schon lange, bevor es uns überhaupt gab. Er liebte uns schon, als wir noch nichts Richtiges oder Falsches tun konnten. Seine Liebe ist somit völlig unabhängig von unserem Verhalten oder unserer Einstellung zu ihm. Paulus betont ja diese spannende Tatsache, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Das heißt doch, Gottes Befreiungsschlag ereignete sich schon lange vor unserer Geburt. Gottes Liebe kann somit gar nicht den Grund in unserer Treue, in unserem Gehorsam oder unserem guten Willen haben. Natürlich nicht. Sondern Gott liebte diese Welt aus sich heraus, weil sein Wesen Liebe ist, weil er Liebe ist, weil Liebe ihn ausmacht. Mach dir nochmal bitte ganz persönlich klar, was das für dich heißt. Gott liebt dich. Ausrufezeichen. So wie du bist. Ohne irgendwelche Abstriche. Und das schon immer. Ununterbrochen. Und ungeachtet dessen, was du erstmal tust, was du denkst, was du meinst oder auch was du alles versäumst. Gott liebt dich. lass das mal an dich ran. Du kannst Gottes Liebe bezweifeln. Ja. Du kannst sie ignorieren oder leugnen, abstreiten. Du kannst sie auch bekämpfen, dich dagegen zur Wehr setzen. Du kannst rumdiskutieren ohne Ende. Aber eines kannst du nicht. Du kannst sie nicht verhindern. Gottes Liebe ist da und sie gilt dir seit Ewigkeiten. Und wenn dieses Bewusstsein unser Leben mal erfasst, dann stiftet es in uns eine neue Identität. Weg von diesem Druck, sich beweisen zu müssen, Gott irgendetwas vorspielen zu müssen, hin zu einem Leben, das sich geliebt weiß, angenommen, gewollt, von Gottes wunderbarer Güte umgeben und getragen. Und das ist ein Befreiungsmoment, den man erlebt haben muss. Wenn diese Wahrheit die tiefen Schichten deiner Persönlichkeit mal erreicht und durchdringt, dann macht sie aus dir einen anderen Menschen, glaub mir. Zu Menschen, die dankbar und fröhlich diese Liebe annehmen. Ja, und sie sogar genießen. Sich darin sonnen. Diese Erfahrung wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich wünsche sie dir sehr, sehr dringend. Jetzt heißt das aber ja nun hier in einem sehr umfassenden Sinne, Gott hat die Welt geliebt. Also nicht nur die einzelnen Individuen, so wie den Abraham oder den David oder die Jünger oder eben dich und mich. Nein, hier steht ja, er hat die Welt pauschal geliebt. Die böse Welt. Die kaputte Welt da draußen, die uns jeden Tag Kummer macht, über die wir viele Sorgen haben und die uns manchmal auch Angst einjagt. Die Welt mit inzwischen fast 8 Milliarden Bewohnern, die sich um Lebensraum, um Energie, um Meinungen streiten. Die Welt mit ihren Pandemien, mit ihrer Kriegsgefahr, mit ihren Katastrophen und ihren Klimakrisen. Gott liebt diese Welt. Das allein betrachtet ist irgendwie unglaubhaft. Gott empfindet positive Gefühle und trifft liebevolle Entscheidungen für ein so kaputtes, marodes System. Wozu eigentlich? Was verspricht sich Gott davon? Hat Gott die Hoffnung, die Menschheit vielleicht doch noch von seiner Liebe zu überzeugen? Glaubt Gott an eine bessere Welt und daran, alle Menschen zu verändern? Offenbar schon. Gottes unbegrenzte Macht und sein Handlungswille lassen klar erkennen, dass er diese Möglichkeit für denkbar hält, für machbar. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also ist das ja offenbar in Gottes Denkmöglichkeit vorhanden, dass das geht. Gottes Liebe ist so stark, dass er also keine Seele aufgibt und niemanden als hoffnungslos abstempelt. Er verkörpert das in Perfektion, was Paulus über die Liebe mal sagt. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Bezieht das mal auf Gott. Gottes Liebe kennt also kein Limit. Sie ist so unfassbar intensiv, dass sie sich vorstellen kann, selbst die schärfsten Gegner und Kritiker zu überzeugen. Wie den Saulus von Tarsus zum Beispiel, ja. Oder auch Leute von heute. Menschen, die bislang noch keinen blassen Dunst haben von Gott und die auch partout nichts von ihm wissen wollen, die vielleicht furchtbar enttäuscht sind und sagen, was diese Kirche da alles gemacht hat, damit werde ich niemals mich auseinandersetzen. Solche Leute liebt Gott. Gottes Liebe lässt ihn an eine Kehrtwende glauben. Und so schreitet er zur Tat. Diese Liebe Gottes dringt zu den Menschen eben nicht durch, solange die Schuld sie von Gott trennt. Sie kommen mit Gottes Liebe nicht wirklich in Berührung, weil die Sünde eine Art Trennwand bildet zwischen Gott und den Menschen. Und wie diese ehemalige Grenzmauer zwischen den beiden deutschen Staaten, so braucht es auch hier jemand, der diese Trennung überwindet und sie veranlasste, oder Gottes Liebe veranlasste ihn dazu, diese Grenzen zu sprengen. Weil kein Mensch aus eigener Kraft imstande war, diese Mauer einzureißen, wurde Gott selbst Mensch. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das Johannesevangelium nennt Jesus ganz am Anfang in den einleitenden Sätzen gerne das Wort. Das ist so eine synonyme Beschreibung. Jesus als leibhaftige Botschaft Gottes. Jesus verkörpert, was Gott sagt. Und dann heißt es, dieses Wort wird Fleisch. Gott von Ewigkeit her, ohne Körper, ohne Abbild, Gott nimmt Gestalt an. Gott ist Geist, sagt Jesus mal. Und dieser ewige Geist begibt sich plötzlich in die Grenzen eines menschlichen Körpers hinein, einer menschlichen Existenz. Er kommt als Kind in der Krippe zur Welt, denken wir 4 Wochen zurück, um Gottes Liebe ein Gesicht zu geben. Die Botschaft Gottes, das Wort von seiner Liebe, bekommt jetzt Hände und Füße. Jesus zeigt, was wahre Liebe ist. Und wir kennen die Geschichte von Jesus, indem er Menschen vorbehaltlos begegnet, ohne Diskriminierung, ohne Scheu, indem er den Schwachen hilft und indem er kranke Menschen gesund macht, indem er Gottes Liebe predigt, verkündigt und auch erklärt und indem er den Menschen Hoffnung gibt und ihnen Perspektiven aufzeigt. Und letztlich und vor allem natürlich, indem er ohne eigene Schuld für die Welt stirbt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist unwidersprochen so. Gott setzt also den ultimativen Liebesbeweis in die Welt. Der stellvertretende Tod von Jesus am Kreuz von Golgatha ist Gottes ausdrückliches, lautes Signal nochmal an alle. Ich liebe euch. Lasst euch bitte mit mir versöhnen. Kommt zu mir zurück, ja? Ich weise euch nicht ab. Jahreslosung, ne? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und Jesus erinnert unmittelbar vor unserem Predigttext an jene Geschichte dieser Schlangenskulptur, die Mose einst in der Wüste aufgerichtet hat, auf einer hohen Stange. Das war so eine bronzene Schlange. Und diese Bronzefigur besaß ja keine Kraft in sich. Das war kein magischer Gegenstand oder irgendwas. Aber sie war das damals allgegenwärtig sichtbare Zeichen, das zum Glauben an Gottes helfende Kraft und heilende Kraft aufgerufen hat. Und so sagt Jesus, bin ich als der gekreuzigte Sohn Gottes das weltweit bekannte und wahrnehmbare Zeichen, dass Gott diese Welt vorbehaltlos liebt. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Die Mission von Jesus hatte also einen sehr eindeutigen Zweck. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, heißt es in unserem Text, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Das war die Absicht, die dahinter steht. Es ist eine Rettungsmission und keine Strafexpedition, die Jesus hier erfüllt. Gottes Liebe geht so weit, dass er sich selbst für uns opfert. Und das zu verstehen, daraus die folgerichtigen Schlüsse zu ziehen, heißt, diese lebendige Liebe Gottes glauben und sie dankbar erwidern. Wer an ihn glaubt, heißt es hier, wird nicht verurteilt. Das ist die Antwort eigentlich auf das Unverständnis dieses jüdischen Theologen Nikodemus. Also wiedergeboren werden Menschen, indem sie Gottes Liebe, die sich in Jesus manifestiert, die sich in Jesus zeigt, indem sie diese Liebe erkennen und anerkennen und sich ihr anvertrauen. Und Gott verspricht, dann wird es zu keiner Verurteilung kommen. Gott vergibt die Schuld, er lastet sie uns nicht mehr an. Jesus hat den Preis dafür voll und ganz bezahlt. Als Glaubende sind wir frei von allen Forderungen und Erwartungen. Gottes Liebe erreicht ihr Ziel, wenn Menschen sich auf sie einlassen. Du kannst also Gott heute die größte Freude machen, indem du seine Liebe annimmst. Ich weiß nicht, ob du das schon getan hast in deinem Leben. Einst oder vor kurzem oder noch gar nicht. Ich würde dich gern einladen, es zu tun. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gottes Liebe zur Welt, sie sehnt sich nach Empfängern, die diese Liebe nicht ausschlagen. Und so bleibt uns als Geliebten, als glaubenden Christenmenschen die Frage, wie sich denn unser Verhältnis zur Welt in der Folge gestaltet. Denn das haben jetzt auch vielleicht manche im Kopf. Der gleiche Johannes, der diese Sätze geschrieben hat, schreibt in einem seiner Briefe Folgendes. An uns gerichtet, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Wie jetzt? Wie kann denn Johannes von uns das Gegenteil verlangen dessen, was Gott doch ausdrücklich selbst tut? Nun, hier gilt es etwas Wichtiges zu verstehen. Gottes Liebe rettete die Welt, während unsere Weltliebe uns von unserer wahren Bestimmung eher abhält. Wir können bei aller Liebe diese Welt nicht retten. Manche versuchen das, ne? Aber wir können das nicht. Das hat allein Christus geschafft und er hat es auch gemacht. Wir sind zunächst und zuallererst mal berufen, Gott zu lieben. Wir sollen Gott lieben. Ihm soll unsere Wertschätzung und Aufmerksamkeit gelten mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit unserem Gemüt und Verstand und allem, was uns ausmacht. In einem zweiten Schritt sagt Jesus das Nächstwichtige, dass wir unseren Mitmenschen lieben, wie uns selbst, unseren Nächsten. Also es gilt zu unterscheiden, zu differenzieren zwischen dem System Welt, das wir nicht lieben sollen, und den Menschen dieser Welt, die wir in Analogie zu Gott lieben sollen wie uns selber. Also die Werte, die Ideale, die Maßstäbe und die Strukturen dieser Welt, das ist für uns weder Vorbild noch Anspruch. Aber wie zeigen wir den Menschen Liebe, ohne uns dabei in ihrem System zu verlieren? Nun, indem wir sie wissen und spüren lassen, was Gottes Liebe mit uns gemacht hat und was sie aus uns macht. Indem wir ihnen berichten davon, wie uns Gottes Liebe Perspektive und Befreiung schenkt. Indem wir sie hinweisen auf Jesus, den ultimativen Liebesbeweis Gottes. Und indem wir beginnen, sie auch vorbehaltlos zu lieben. Und zwar gerade so, wie wir es selbst von Gott erfahren haben. Dazu haben wir den Heiligen Geist, Gott sei Dank, denn ohne den kriegen wir das nicht hin. Aber er macht es in uns möglich, dass wir auch diejenigen lieben, die uns wenig Grund dazu liefern. Den knurrigen Schwiegervater, der uns spüren lässt, wie wenig er uns mag. Die unfähige Lehrerin unserer Kinder, die ihnen vielleicht alle möglichen Chancen in ihrem Leben verbaut. Diesen fordernden Chef, der uns Dinge abverlangt, die nicht fair sind. Den eigenen Partner, der uns mit seinen Marotten manchmal zu Weißglut bringt. Die Nachbarin, die uns mit ihrem Gerede total nervt. Gott liebt diese Welt. Und genauso dürfen wir als Geliebte von ihm lernen, die Menschen dieser Welt zu lieben. Nicht, weil sie so liebenswert sind, sondern weil wir erlebt haben, wie Liebe Menschen verändern kann. Und Gemeinde ist dazu ein super tolles Übungsfeld. Ja, es ist schön, dass ihr heute Morgen in der Übungsgruppe seid. Hier kann man ausprobieren, wie man Leute liebt, die manchmal schwierig oder auch nervig und zuweilen vielleicht auch merkwürdig sind. Und du erfährst hier idealerweise selber auch Liebe, obwohl du auch vielleicht hin und wieder anstrengend, unbedacht oder eigenartig bist. Gottes Antwort auf den Weltschmerz ist weltbewegend. Gott liebt diese Welt und er lässt seinen Sohn dafür bluten. Damit ermöglicht er jedem, der ihm glaubt, ewiges Leben. Das ist Evangelium. Ich bete mit euch. Herr, vielen, vielen Dank für deine großartige Liebe zu dieser Welt. Für uns oft unverständlich und dennoch bewundernswert. Und diese Liebe macht nicht im großen Kollektiv Halt, sondern sie gilt uns ganz persönlich, jedem Einzelnen, mir und allen, die hier sitzen und zuhören. Herr, das zu erfahren, das zu verstehen, das zu erleben, ist grandios. Danke, dass du uns um deiner selbst willen liebst und dass du alles getan hast, inklusive der Sendung deines Sohnes, um das ja, zu beweisen, um das für alle Ewigkeit zu dokumentieren. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe unser Leben Stück für Stück verändert, dass wir lernen, aus dieser Liebe heraus zu leben und sie so auch den Menschen wiederzuspiegeln um uns herum, die diese Liebe dringend brauchen. Vielleicht sind sie nicht liebenswert, aber du liebst sie durch uns um deinet selbst willen. Danke, Herr Jesus, für diesen Morgen, für diese Botschaft und lass uns als Geliebte in diese neue Woche hineingehen. Amen.